Hebräer 6, Verse 1 und 2, schauen wir uns heute an. Als die Hemmerles, diese Missionare, die wir unterstützen, die jetzt in Ägypten sind, in Rumänien waren, waren viele Jahre lang als Missionare in Rumänien und sie haben da unter anderem ein Haus gekauft für ihren Dienst und haben da begonnen zu renovieren und das herzurichten und dabei sind sie draufgekommen, dass alle Sanitäranlagen installiert waren, war alles da, Waschbecken, Toiletten. Das Problem war, es war kein Kanalanschluss da. Die haben das Haus mit allem drum und dran gebaut, aber kein Kanalanschluss. Mussten sie dann nachher dazu graben. Und sie sind auch irgendwann draufgekommen, dass das Fundament nicht stark genug war, beziehungsweise vielleicht war gar kein Fundament da und mussten dann nachher mühsam unter das Haus noch ein neues Fundament einziehen. Das hat sich dann bemerkbar gemacht, dass das gefehlt hat an gewissen Problemen am Haus, an der Oberfläche. Und dann mussten sie im Nachhinein das Fundament verstärken und das ist sehr mühsam. So ein Fundament ist wichtig. Fundament ist jetzt eher was Unscheinbares, oder? Keiner, der ein Haus betrachtet oder erstmal das Fundament sieht, sagt, oh Mann, was für ein wunderschönes Fundament. Ich weiß nicht, vielleicht ein Baumeister könnte sowas sagen, aber ich würde mir jetzt keine Baustelle anschauen und sagen, Mann, ist das ein schönes Fundament. Vielleicht eher das Haus, was da nachher draufsteht, wenn es ein tolles Haus ist mit kreativen architektonischen Ideen oder schönen Verzierungen, sagt man, oh, das ist ein tolles Haus. Aber beim Fundament würde ich das eher nicht sagen. Das Fundament ist eigentlich unsichtbar, wenn mal das Haus draufsteht. Aber trotzdem ist das Fundament absolut wesentlich. Ein starkes Fundament ist eigentlich die Grundlage für das schöne Haus, was dann drauf gebaut ist. Und es ist wesentlich, es ist grundlegend, es ist fundamental, sagen wir, das Fundament da ist. Es muss zuerst gelegt werden. Und ein schwaches Fundament ist gefährlich. John hat mir erzählt, dass in einer Wohngegend, wo er mal gelebt hat, in Kalifornien, am Strand, wo so eine Steilküste, wo es steil an den Strand runtergeht, dass da mal ein Haus bei einem Unwetter abgestürzt ist. Das ganze Haus weggeschwemmt wurde, den Hang runtergeschwemmt wurde, weil das Fundament nicht stark genug ist. Und das gilt auch geistlich. Wir werden geistlich auch in der Bibel mit einem Gebäude verglichen. Als Individuen, auch als Gemeinde. Und es ist wichtig, dass wir da ein starkes Fundament haben. Jesus hat das Gleichnis vom Haus am Felsen und vom Haus am Sand erzählt. Er hat gesagt, jeder, der meine Worte hört und sie tut, sie umsetzt, es auslebt im Glauben, der ist wie jemand, der sein Lebenshaus auf einem Felsen baut, auf festem Untergrund, der ein starkes Fundament hat, könnten wir sagen. Und dann, wenn die Stürme und das Unwetter daherkommt, dann hat dieses Haus Bestand. Im Gegensatz, wer meine Worte nur hört, aber sie nicht tut, der ist wie jemand, der sein Haus auf Sand baut, hat Jesus gesagt, ohne Fundament. Und dann, wenn diese Stürme und Unwetter des Lebens kommen, dann hat dieses Lebenshaus nicht Bestand, sondern es stürzt zusammen, es wird weggeschwemmt. Im Epheserbrief 2 schreibt uns der Apostel Paulus, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, das, was sie uns gelehrt haben, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist, das heißt derjenige Stein, an dem das ganze Gebäude ausgerichtet ist. Und in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Und im 1. Korinther 3 schreibt der Paulus, Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Also Paulus sagt, ich bin wie ein Baumeister und ihr seid Gottes Bau. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt oder das Fundament gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund oder ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Welcher ist Christus Jesus? Also Jesus Christus und das, was er für uns getan hat, das ist das Fundament, das ist die Grundlage unseres Glaubens. Und Paulus hat die Korinther evangelisiert und er hat ihnen die fundamentalen Dinge über Jesus Christus gelehrt. Und dann, als er weitergezogen ist, sind andere Lehrer, andere Apostel nachgekommen und die haben auf diesem Fundament aufgebaut, auf diesem Glaubensfundament. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt seinen Brief an Judenchristen, die nicht fest genug waren in ihrem Glauben. Wer hat ihnen letztes Mal gesagt, Stelle, die wir letztes Mal angesehen haben, ihr seid eigentlich schon lange genug Christen, dass ihr fähig sein solltet, andere zu lehren, dass ihr Lehrer sein solltet, aber ihr seid noch immer geistlich Babys. Ihr seid nicht bibelfest genug. Ihr seid bei den Basics, bei den absoluten Grundlagen stehen geblieben und für einige waren nicht mal diese Grundlagen klar. Oder um dieses Bild des Gebäudes zu verwenden, manche von diesen Judenchristen waren wie das Haus von den Hämmerles oder wie dieses Haus in Kalifornien. Ihr Fundament war nicht fest. Und Paulus sagt, ich wollte eigentlich weiterbauen an diesem geistlichen Haus. Ich wollte Wände hochziehen und ausmalen und es ausbauen. Eigentlich wollte ich euch mehr darüber erzählen, wie dieser Priester und König Melchisedek im Alten Testament ein Bild ist für Jesus Christus. Aber er sagt, ich kann es nicht, ich muss mich wieder um das Fundament kümmern. Wieder um diese fundamentalen, grundlegenden Lehren über Jesus und das Leben mit ihm. Und dann zählt er jetzt hier einige fundamentale Lehren auf. Kapitel 6 in den Versen 1 und 2. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund oder ein Fundament legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen oder Taufen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Das sind einige fundamentale Dinge. Kannst du dich gleich fragen, wie stark ist dein Fundament? Könntest du anderen Leuten erklären, was Buße ist von toten Werken? Was Gott darüber sagt oder was Gott über Taufe sagt oder Handauflegung oder ewiges Gericht oder Totenauferstehung? Könntest du das irgendjemand anderen erklären? Bist du fest in diesen Dingen? Wir haben die Dinge alle von denen schon mal besprochen, Vers für Vers durch die Bibel gegangen sind. Aber ich habe mir gedacht, es ist gut, wenn wir die nächsten Wochen ein bisschen langsamer machen und uns diese Dinge anschauen, die fundamental sind, das heißt wirklich wichtig sind. Weil es ist wichtig, dass wir in diesen fundamentalen, grundlegenden Lehren fest sind, bevor wir uns mit tieferen Lehren befassen. Und heute werden wir uns das Thema Buße vornehmen. Im Besonderen auch die Buße von toten Werken. Lass uns zuerst mal anschauen, was Buße eigentlich ist. Was bedeutet Buße? Im Alten Testament gab es zwei Worte dafür, Buße zu tun. Das erste bedeutet so viel wie, es tut mir leid, dass ich eine Sünde begangen habe. Das schwingt mit. Und das zweite Wort bedeutet, die Richtung ändern oder umzukehren. Also auch das ist ein Aspekt von Buße. Im Neuen Testament, das Wort für Buße, da gibt es ein Wort, das Wort Metanoia. Und das bedeutet so viel wie umdenken oder anders denken oder seine Absicht ändern. Also wir sehen hier, dass Buße einerseits einen inneren Aspekt hat, nämlich dass mir zuerst bewusst ist, okay, Sünde ist keine Kleinigkeit, meine Sünde beleidigt Gott, Sünde trennt mich von Gott, Sünde zerstört und das tut mir leid, diese Sünde, die ich begangen habe. Ich erkenne, dass es was Schlechtes ist, dass es Gott beleidigt und es tut mir leid. Und dann das Zweite ist, ich denke um. Ich ändere meine Meinung über meine Sünde. Vielleicht habe ich vorher gesagt, oh, Sünde, das ist kein Problem. Oder vielleicht sogar, ich bin ja nicht wirklich ein Sünder, ich bin ja ein guter Mensch. Manche Leute sagen, ach, Sünde, sowas gibt's nicht. Und sie denken auch, meine Sünde, das ist eine Kleinigkeit, was ich hier tue. Aber ich kehre um, ich ändere meine Meinung über diese Sünde und ich denke anders. Ich gleiche mein Denken, mein falsches Denken, dem Denken Gottes an, dem an, was Gott in seinem Wort über meine Sünde sagt. Ich bringe mein Denken in Übereinstimmung mit dem, was Gottes Wort sagt. Oder um es anders zu sagen, ich erneuere mein Denken. Römerbrief Kapitel 12 wird uns das gesagt, im Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, gleichförmig dem Denken und dem Lebensstil dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das Denken erneuern. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also ich ändere meine Meinung über meine Sünde. Ich bekenne Gott meine Sünde. Bekennen heißt nichts anderes als übereinstimmen. Ich stimme mit Gott überein. Und ich sage nicht mehr, oh, das ist kein Problem, sondern ich sage, nee, das hier meine Sünde, das ist schlimm. Das ist falsch. Und ich ändere meine Meinung über mich selbst. Hey, ich bin nicht gut. Ich bin böse. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Und Gott, diese Sünde, meine Sünde ist eine Beleidigung für dich, Gott. Es verletzt deine Heiligkeit. Und ja, das stimmt, meine Sünde verdient Strafe, verdient den Tod. Und die muss raus aus meinem Leben. Ich muss die loslassen. Und dann als Drittes entscheide ich mich, umzukehren davon, die Sünde zu lassen. Also es ist so dieser innere Aspekt in meinem Denken, Willensentscheidungen auch. Und dann gibt es einen äußeren Aspekt, nämlich, dass ich praktisch umkehre. Das heißt, ich setze meine Entscheidung um und ich ändere mein Verhalten oder mein Denken. Wenn ich gestohlen habe, dann stehle ich nimmer. Wenn ich schlecht über andere geredet habe, dann tue ich das nimmer und fange an, gut über sie zu reden. Wenn ich unversöhnlich war, kehre ich um davon und vergebe dem, der mich verletzt hat. Und ich gehe auf ihn zu und bitte ihn um Vergebung, dass ich unversöhnlich war. Wenn ich neidisch und habgierig war in meinem Herzen, dann kehre ich um davon und statt immer nur zu nehmen und selbstsüchtig zu sein, werde ich ein Geber. Versuch, ein Segen zu sein für andere. Also ich kehre praktisch um. Zum Beispiel, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, und das ist mir schon mal passiert, ich wollte eigentlich Richtung Kaiserslautern fahren, und weil ich so gewohnt bin, weil ich meistens Richtung Mannheim fahre, bin ich falsch auf die Autobahn gefahren. Und das ist ätzend, weil da musst du bis Frankenthal fahren, eine Viertelstunde, bis du umdrehen kannst. Aber ich bin in die falsche Richtung gefahren. Und was ich machen muss, ist, okay, ich erkenne, ich bin in die falsche Richtung gefahren und Mann, das tut mir eigentlich wirklich leid, weil jetzt bin ich zu spät dran und das ist nicht gut. Und ich entscheide mich umzukehren. Ich muss runterfahren von der Autobahn bei Frankenthal und in die andere Richtung auffahren und von der einen Richtung umkehren und in die andere Richtung fahren. Oder wenn du in den Zug einsteigst in die falsche Richtung, musst du umsteigen und umkehren, also von eine Richtung, ich bin in die eine Richtung gegangen oder gefahren oder was immer, geflogen von mir aus und ich kehre um und gehe in die andere Richtung. Ich habe so gelebt, ich habe erkannt, das ist falsch, das ist nicht richtig, das beleidigt und stört Gott, wenn ich so lebe und es tut mir leid und ich entscheide mich umzukehren und ich gehe in die andere Richtung. Versuche Gott nachzufolgen, dem, was er mir sagt. Das ist, was Buße ist. Also es ist sehr praktisch. Johannes der Täufer war der erste Bußprediger im Neuen Testament. In Lukas 3, als die Volksmengen zu ihm gekommen sind, um sich taufen zu lassen, und das war eine Taufe zur Buße, also ein äußeres Zeichen, dass ich Buße getan habe. Ich lasse mich abwaschen von meiner Schuld. Ich bekenne meine Schuld eigentlich. Das haben die Menschen ausgedrückt, wenn sie sich taufen haben lassen von Johannes dem Täufer. Sie haben ausgedrückt, ja, ich will Buße tun, ich will umkehren. Und die Volksmengen, die kamen da zu Johannes dem Täufer, und er war so ein besonders sucherfreundlicher Prediger, hat den Leuten immer nach den Ohren geredet, was sie hören wollen. Und er sprach zu den Volksmengen, die hinausgehen, um von ihm getauft zu werden, dieses äußere Zeichen der Umkehr zu vollziehen. Er sprach zu ihnen: Otternbrut, ihr Schlangenkinder, ihr Teufelskinder, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? War nicht unbedingt der sucherfreundliche Ansatz, ne? Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen, dem Gericht Gottes, dem Zorn über die Sünden? Offensichtlich waren es Menschen, die es nicht wirklich ernst gemeint haben. Die haben dieses äußere Zeichen der Buße vollzogen, aber haben es nicht wirklich ernst gemeint. Und Johannes der Täufer sagt ihnen: Bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Hey, zwischen uns und Gott ist alles okay, weil wir Juden sind, weil wir die richtige Abstammung haben und wir gehen in den Tempel und in die Synagoge. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon aber ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen: Was sollen wir denn tun? Und er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Unterkleider hat, teile mit dem, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner. Und die Zöllner damals mussten ihren Zoll einheben und dann haben sie, was immer sie wollten, draufgeschlagen noch und haben sich selbst bereichert daran. Und die kamen, um getauft zu werden, und sie sprachen zu dem Lehrer: Was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen: Und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Und Soldaten waren damals auch bekannt dafür, dass sie ihr Einkommen verbessert haben, indem sie geplündert haben. Und im Prinzip geht es bei allen um Habgier. Wieder um was Inneres eigentlich. Äußerlich haben die Leute vielleicht sehr schön ausgesehen und sehr heilig, aber innerlich waren sie habgierig. Sie wollten nehmen, sie wollten kriegen. Und Johannes der Täufer sagt ihnen: Hey, werdet Geber statt Nehmer. Denkt an die anderen und nicht nur an euch selbst. Seid gerecht, missbraucht nicht eure Position, missbraucht nicht eure Machtposition, um andere auszunutzen. Also wir sehen hier der Buße würdige Früchte. Wir sehen, dass Buße etwas sehr Praktisches ist. Buße geht nicht theoretisch. Wenn du nur theoretisch Buße tust, dann betrügst du dich eigentlich selbst, dann machst du dir was vor. Wenn sich dein Leben nicht wirklich ändert, wenn du nicht wirklich praktische Schritte der Umkehr machst. In Jesaja 55 haben wir auch ein schönes Bild, was Buße bedeutet. Da ruft Gott sein Volk zur Buße auf und da sehen wir schön auch diese unterschiedlichen Aspekte von Buße. Jesaja 55, Abvers 6. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Also umdenken, umkehren. Und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also ich muss umdenken, ich muss mein Denken und meine Wege, mein praktisches Leben an dem ausrichten, was Gott denkt und wie er möchte, dass ich leben soll. Und wir sehen hier auch das große Bild. Umkehr und Buße ist nicht nur Umkehr und Buße von einzelnen Sünden. Ja, das soll man auch tun natürlich, aber es geht eigentlich um eine Neuausrichtung meines ganzen Lebens. Es geht auch nicht nur um eine äußerliche Reformation meines Lebens, dass ich früher mal schlechte Dinge getan habe und jetzt versuche ich die nimmer zu tun. Nee, sondern er sagt, kehrt um zum Herrn. Kehrt um zu Gott. Das ist das eigentlich Wesentlichste. Sünde und ein gottloses Leben ist eigentlich nur die Konsequenz eines gottlosen Lebens. Dass ich mich von Gott abgewendet habe, dass ich ohne ihn lebe. Also Umkehr ist in erster Linie eine Umkehr zu einer Person. Eine Umkehr zu Gott. Buße, Umkehr hat was mit Beziehung zu tun. Nicht nur, ich versuche mein Verhalten zu ändern. Es hat was mit Beziehung zu tun. Der Beziehung zu Gott. Ich habe Gott und seine Herrschaft über mich abgelehnt. Ich habe mich über ihn gestellt. Ich habe mich und andere Dinge wichtiger genommen als ihn. Ich habe für Götzen gelebt, um einen biblischen Ausdruck dafür zu verwenden. Ich habe Gott ignoriert. Ich habe rebelliert gegen ihn. Ich bin weggelaufen von ihm. Und jetzt kehre ich um zurück zu ihm. Jetzt kehre ich zurück zu ihm. Das ist das Wesentliche. Gerettet sein hat das mit einer Beziehung zu tun. Im Englischen, wenn dich jemand fragt, wie es mit deiner Beziehung und zwischen dir und Gott steht, fragen sie, are you saved? Bist du gerettet? Im Deutschen verwenden wir das eigentlich nicht wirklich. Sondern was sagen wir im Deutschen? Sagen entweder, hast dich bekehrt oder hast du eine persönliche Beziehung mit Jesus? Und das passt auch, weil errettet sein hat was mit Beziehung zu tun. Die Erlösung von unserer Schuld und Vergebung findet man in Beziehung zu Gott. Das ist, was Erlöstsein eigentlich bedeutet. Eine Beziehung mit Gott durch Jesus Christus. Das ist die Essenz von Erlösung. In Johannes 17 hat Jesus gesagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und das meint mehr als nur ein intellektuelles Erkennen, sondern ein Kennen, Beziehung. In der Bibel wird der Akt zwischen Mann und Frau mit Erkennen bezeichnet, Intimität, intime persönliche Beziehung. Beziehung mit Gott, das ist es, was es bedeutet, gerettet zu sein. Also wir sehen in der Bibel, dass Beziehung betont wird. Zum Beispiel im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da haben wir einen Vater und einen Sohn. Und der Vater liebt den Sohn. Und er vermisst den Sohn, der weggelaufen ist und ihm den Rücken zugewandt hat und ihn abgelehnt hat eigentlich. Und der Vater feiert ein Fest, als dieser Sohn Buße tut und zurückkommt. Und Jesus sagt uns, da ist Freude im Himmel über jeden Sünder, der umkehrt zu Gott, der heimkehrt. Auch im Alten Testament wird Gott uns offenbart als ein Vater, der ein gebrochenes Herz hat, weil seine Kinder ihn abgelehnt haben. Und ihr Eltern könnt das nachvollziehen, wie furchtbar ist es, wenn deine Kinder dich ablehnen. Du hast dein Leben lang investiert und irgendwann sagen sie, kannst mir den Buckel runterrutschen, wie dieser verlorene Sohn, gib mir mein Erbe, ich will eigentlich nichts mehr mit dir zu tun haben. Es tut weh, es ist verletzend. Zweites Bild, was wir im Alten Testament sehen, ist das Bild eines betrogenen Ehemannes. Denkt an das Buch Hosea. Das ist, wie Gott fühlt, wenn Menschen ihn ignorieren, wenn sie in Sünde leben. Es verletzt Gott, er nimmt es persönlich. Also, Buße, Umkehr hat was mit Beziehung zu tun. Genauso wie Sünde unsere Beziehung mit Gott zerstört. Aber genauso sehen wir in der Bibel auch dieses Bild, Beziehungsbild, als eine Beziehung zwischen einem Herrscher und einem Untertan. Und das ist auch wichtig, das gehört auch dazu. Gott beansprucht die Herrschaft über unser Leben. Das ist ein Anspruch. Und das ist ein rechtmäßiger Anspruch. Gott ist der rechtmäßige Herrscher über die ganze Schöpfung. Und dazu gehören auch wir. Das ist richtig so, dass er unser Herr ist. Und in der Apostelgeschichte 17 heißt es, Gott gebietet oder befiehlt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Also das Evangelium, auch dieser Aufruf zur Buße, ist ja eine Einladung heimzukommen, aber es ist mehr, es ist darüber hinaus auch ein Ultimatum des Königs. Und in Jesus hat er die Möglichkeit bereitet, heimzukommen zu Gott. Und es ist Gnadenzeit jetzt, die Einladung steht. Aber es wird nicht immer so sein. Da ist auch ein Ultimatum und Gott, der König, befiehlt, den Menschen heimzukommen zu ihm. Wie ein Vater, der zu seinem Teenager, der zu lange ausgeblieben ist, sagt, jetzt komm sofort nach Hause. Und der ist nicht amüsiert, wenn sein Sohn oder seine Tochter das nicht tut. Es setzt Konsequenzen. Genauso ist es mit Gott. Jesus erzählt in Matthäus 22 ein Gleichnis. Da geht es um die Einladung eines Königs zum Hochzeitsmahl seines Sohnes. Und er sendet Knechte aus, um Menschen, um Gäste einzuladen. Und die Knechte gehen raus und keiner will kommen. Haben alle Ausreden, lehnen die Einladung ab, reden sich raus. Manche bringen sogar diese Knechte, die der König ausgesandt hat, sie einzuladen um. Bild für die Propheten in dem Gleichnis. Und was passiert dann? Der König sendet seine Armee aus und er lässt die Mörder umbringen und ihre Stadt niederbrennen. Das Evangelium ist auch ein Ultimatum. Ja, diese Einladung steht, durch Glauben an Jesus zu Gott zu kommen. Und wer kommt, wird gerettet aus seiner Schuld, aus der Entfremdung mit Gott. Der findet Vergebung von seiner ganzen Lebensschuld. Der wird adoptiert von Gott als sein geliebtes Kind. Aber wer nicht kommt, wird gerichtet. Der wird bestraft. Jesus sagt in Lukas 13, wenn er nicht Buße tut, werdet ihr alle umkommen. Es ist auch wichtig, dass wir das sehen. Gott ist nicht irgendwie so dieser naive, senile, liebe Opa im Himmel, der keiner Fliege was zuleide tun kann. Er ist nicht der liebe Gott, von dem viele reden. Ja, Gott ist Liebe. Es gibt keinen, der dich so sehr liebt wie Gott. Und niemand meint es besser mit dir als Gott. Aber Gott ist auch Licht, heißt in der Bibel. Er ist auch heilig. Er ist ein verzehrendes Feuer. Und er ist der Herr und er ist der König. Und diese Einladung, Buße zu tun, ist nicht nur wie so eine Einladung zu einer Party, die unverbindlich ist, die du annehmen kannst oder nicht. Und naja, wenn du keinen Bock hast, dann versäumst du halt die Party, dann versäumst du den Spaß. Nee, Gottes Aufforderung, Buße zu tun, ist ein Befehl. Gott befiehlt den Menschen, Buße zu tun und umzukehren zu ihm. Er tut es, weil er unser Bestes will. Weil er unser Heil will. Aber wenn wir den Befehl nicht befolgen, dann ist das Rebellion. Rebellion gegen den König des Universums. Und es hat ernste Konsequenzen. Also Buße tun bedeutet umzukehren auch in eine Herrschaftsbeziehung mit Gott. Dass ich mich seiner Herrschaft unterwerfe. Wir reden davon, dass wir Jesus als unseren Retter und als unseren Herrn annehmen. Und es gibt manche, die lehren, ja, du kannst Jesus als deinen Retter annehmen, ohne ihn als Herrn anzunehmen. Du kannst dich retten lassen von ihm, aber ohne, dass du ihn in dein Leben sprechen lässt. Und Leute, das ist eine Irrlehre. Wenn Gott nicht dein Herr ist, dann ist er auch nicht dein Gott. Buße bedeutet umkehren von einem Leben in Sünde, von einem gottlosen Leben, ein Leben ohne den Herrn, zu Gott als dem Herrn. Umkehren von einem Leben in Sünde zu einer Nachfolge Jesu. Umkehren von der Rebellion zurück zum König Jesus. Johannes der Täufer hat gesagt, ich muss abnehmen, ich muss geringer werden, aber er muss wachsen. Das ist die Einstellung von jemandem, der wirklich Buße getan hat. Das ist echte Buße. Es gibt eine falsche Buße. Und schauen wir uns vielleicht mal ein paar Beispiele an in der Bibel für falsche, unechte Buße. Erstmal eins aus dem Alten Testament. Der König Saul ist ein gutes Beispiel. Lass uns den 1. Samuel Kapitel 15 aufschlagen zusammen. Kontext ist, Gott hat Saul, dem König von Israel, befohlen, dass er Gottes Gericht über das Volk der Amalekiter ausführen soll. Und Gott hat ihm befohlen, niemanden am Leben zu lassen, keine Menschen, keine Tiere von diesem Volk. Und Saul ist ausgezogen, aber er war nicht wirklich völlig gehorsam. Er hat den König der Amalekiter, Agag hieß der, übrig gelassen. Das war so ein Statussymbol, ne? Wenn ein König einen anderen besiegt hat, dann hat er den mitgenommen, Triumphzug zu Hause, war Demütigung für den besiegten König, aber eine Ehre, so ein Statussymbol, könnte man heute sagen, für den siegreichen König, der den dann mitgeführt hat als Gefangenen. Saul hat auch die besten Schafe und Rinder am Leben gelassen. Hey, Schafe, Rinder, das war teuer damals und es war ihm zu schade, das zu vernichten. Saul war auch habsüchtig. Und im 1. Samuel 15, Vers 10, lesen wir ab da. Da geschah das Wort des Herrn zu Samuel: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht ausgeführt. Da entbrannte dem Samuel, das ist der Prophet, der Zorn, und er schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und am frühen Morgen machte Samuel sich auf, um Saul zu begegnen. Da wurde Samuel berichtet, Saul ist nach Karmel gekommen. Und siehe, er hat sich ein Siegeszeichen errichtet und er hat sich gewandt und ist weitergegangen und nach Gilgal gekommen. Also Saul war so einer, der gut dastehen wollte, der angeben wollte, hat ein Siegeszeichen errichtet. Hey, guckt mal alle, was für ein toller Held ich bin. Saul war wahnsinnig wichtig, was andere über ihn denken. Das andere, wow, der Saul ist ein toller Kerl. Als Samuel zu Saul kam, sagte Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Also, erste, was wir hier sehen, vier Punkte. Erste, was wir hier sehen, statt Buße zu tun, seine Sünde zu bekennen und einfach zu sagen, ich war dem Wort des Herrn ungehorsam, hat Saul gesagt, oh, ich habe alles getan, ich war gehorsam. Also das erste Problem ist hier, er hat das Problem verleugnet. Er hat verleugnet, dass er gesündigt hat. Hey, es ist kein Problem, dass ich den König und die Tiere am Leben gelassen habe. Ich war trotzdem gehorsam. Oder ein bisschen später wird er sagen, naja, ich war ja teilweise gehorsam. Und das ist okay. Das passt so. Ich hatte letzte Woche oder vor zwei Wochen ein Gespräch mit einer Frau, die hat gesagt, ich bin keine Sünderin. War so eine New Age Frau, die gesagt hat, hey, ich habe mich dazu hingearbeitet, wirklich ein sündenloses Leben zu leben. Und ich habe gesagt, wirklich, und habe dann mal ein bisschen nachgefragt. Schon mal geklaut, schon mal gelogen. Naja, nicht wirklich, so eine Notlüge schon mal, aber Notlüge ist keine Sünde. Gott versteht das, das macht nichts. Ja, es macht ihm schon was. Gottes Maßstab ist Perfektion. Jesus hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und Jakobus sagt uns, dass eine Sünde uns schon von Gott trennt. Eine Sünde versaut die ganze Beziehung mit Gott. Eine Sünde langt. Eine Notlüge, sagen wir mal. Na, wenn ich euch für heute Mittag zum Omelett einlade und ich habe 9 gute Eier von 10 Eiern in die Pfanne gehauen, aber eine Ei war faul, würdet ihr das Omelett essen? Nee, oder? Ist ekelhaft. Ein faules Ei versaut das ganze Omelett und genauso versaut eine Sünde die Beziehung mit Gott. 1. Johannes 1,4. Apostel Johannes ist einer, der sehr direkt ist. Und er sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also Buße ist die Bedingung für Vergebung, sehen wir hier. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner, machen wir Gott zu einem Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, ich bin kein Sünder, dann machst du dir erstens selbst was vor und zweitens machst du Gott zu einem Lügner. Das ist, was Gott ganz klar sagt. Lass uns weiterlesen im 1. Samuel 15, Vers 14. Und Samuel antwortete, was ist denn das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt? Saul sagt, ich habe alles erfüllt, was der Herr mir geboten hat. Oh, was ist denn das für ein Blöken von Schafen, was ich hier höre? Saul sagte, von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An den übrigen haben wir den Bann vollstreckt. Also die zweite Fehlhaltung, die wir hier sehen, ist, dass Saul sagt, oh, das Volk hat es getan. Zweite Fehlhaltung ist Ausreden, beziehungsweise die Schuld auf andere zu schieben. Hey, ich bin nicht wirklich schuld für meine Sünde, ich bin nicht wirklich verantwortlich für meine Entscheidungen. Das ist eine uralte Ausrede. Adam hat zu Gott gesagt, als Gott, nachdem sie gesündigt haben, gesagt haben, hey Adam, wo bist du, was geht ab mit dir? Oh, die Frau, die du mir gegeben hast. Ich bin nicht schuld, die Frau, du bist eigentlich schuld, Gott, die du mir gegeben hast. Die hat mich zur Sünde verführt. Wir sind Weltmeister darin, oder? Im Ausreden. Schuld auf andere schieben. Wir sind sehr kreativ dabei. Hier ist ein Auszug aus einem echten Brief eines Autofahrers an seine Versicherung. Er schreibt, ich überfuhr einen Mann. Er gab seine Schuld zu, da ihm dies schon einmal passiert war. Es ist ganz klar, dass der schuld ist, wenn ich ihn überfahre. Und ihr habt ganz sicher von den Übergewichtigen schon gehört, die McDonald's verklagt haben. Das Restaurant ist schuld, dass ich zu viel gefressen habe. Ich kann ja nichts dafür. Die anderen sind schuld. Aber weißt du was, solange du dich ausredest, hast du nicht wirklich Buße getan. Das Dritte sehen wir auch hier im Vers 15. Wir haben die besten Schafe verschont, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Dritte ist er rechtfertigt, seine Sünde. Hey, wir haben es ja gut gemeint, wir wollten Gott opfern, wir wollten Gott ehren damit, indem wir ungehorsam waren. Das ist ein Widerspruch, ne? Das sehen wir gleich. Hey, ich habe es gut gemeint, als ich dich belogen habe. Ich wusste, du kannst die Wahrheit nicht ertragen. Also, rechtfertigt seine Sünde, aber das funktioniert nicht mit Gott. Gott kennt unser Herz. Gott kennt unsere Motivation und es ist besser, dass wir gleich ehrlich sind mit ihm. Er kennt unsere Gedanken. Und Saul kommt nicht durch mit seiner Ausrede hier. Lass uns weiterlesen in Vers 19. Sagt der Prophet, warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist? Lesen wir weiter in Vers 22. Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man die Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken Hören auf das, was Gott sagt, ist besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Und Widerstreben gegen Gott ist Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Und dann lesen wir in Vers 24, das ist das vierte. Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Und nun vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Vierte Fehlhaltung ist rein äußerliche Buße. Das war offensichtlich nicht ernst gemeint von König Saul. Sondern er hat halt bekannt, oh, ich habe gesündigt, weil er die Konsequenzen vermeiden wollte. Er wollte sein Königtum nicht verlieren und komm, geh mit mir, ehr mich vor dem Volk, sagt er nach, bete mit mir Gott an. Und er sagt eigentlich wieder, das Volk ist eigentlich schuld, ich habe nur aus Menschenfurcht gehandelt, ich bin da nicht wirklich schuld, redet sich wieder raus. Diese unechte Buße, nicht ernst gemeint. Ich möchte das Königtum nicht verlieren, deswegen bekenne ich meine Schuld. Aber es tut ihm nicht wirklich leid. Er ist nicht wirklich gebrochen über seine Sünde. Ihm tun nur die Konsequenzen leid, die negativen Konsequenzen. Aber es tut ihm nicht leid, dass er gesündigt hat. Es tut ihm nicht leid, dass er Gott beleidigt hat mit seiner Sünde. Das ist auch nicht echte Buße, natürlich. Vielleicht noch ein Negativbeispiel im Neuen Testament. Denkt an Judas. Auch der hat so ein falsches Bekenntnis. Er hat bekannt, ich habe gesündigt. Und er hat sogar das Geld zurückgebracht. Aber er ist nicht umgekehrt zu Gott. Wie der Petrus es getan hat, der auch gesündigt hat. Er ist nicht umgekehrt, sondern er hat sich selbst gerichtet. Zwei Beispiele von echter Buße. Zum Abschluss. Wieder eins aus dem Alten Testament. Psalm 51 sehen wir das sehr schön. Ein Psalm, der geschrieben wurde, nachdem David Ehebruch begangen hat und Mord begangen hat. Das ist ein Bußpsalm hier. Psalm 51, dem Chorleiter, ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Also er nennt die Dinge beim Namen. Meine Vergehen. Und er wendet sich an Gottes Gnade. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Seht ihr, er nennt die Dinge beim Namen, er nimmt die Verantwortung auf sich selbst. Er redet sich nicht raus, er versucht sich nicht zu rechtfertigen. Er sagt, meine Schuld, meine Sünde, ich bekenne sie dir, Gott. Und ich laufe zu dir, um Erbarmen, um Gnade zu bekommen. Nicht aus Selbstgerechtigkeit, oh komm, ich habe auch ganz gut gelebt die Jahre davor, irgendwo vielleicht gleicht er das Gute, das Schlechte aus und Gott, lass uns irgendwie so einen Deal finden, so die Ausgewogenheit, die Balance. Na, wenn ich mehr Gutes tue als Böses, dann ist schon okay. Nee, gar nicht. Er lauft zu Gott um Barmherzigkeit, er schreit aus um Gnade. Und er sagt, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Da sehen wir dieses Umdenken in seinem Herzen. Und dann sagt er im Vers 6, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Oh, er hat gegen viele Menschen auch gesündigt, gegen Bathseba und ihren Mann und die ganze Familie und das ganze Volk eigentlich. Aber er sieht seine Sünde in Beziehung zu Gott und sagt im Vergleich zu dem, was ich Menschen angetan habe, das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich dir angetan habe, Gott. Ich habe vor dir gesündigt, ich habe dich beleidigt mit meiner Sünde, deinen heiligen Charakter. Und er ist gebrochen über seine Sünde. Und er sagt, Gott, du bist recht in deinem Reden. Du bist im Recht, wenn du mich richtest für meine Schuld. Ich habe den Tod verdient für meine Sünde. Und ich schreie aus nach Gnade, nach Barmherzigkeit. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Sagt nicht, oh, ich bin kein Sünder, das ist schon alles okay. Nee, ich bin ein Sünder, Gott. Und Gott, siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Hysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist der Heiligkeit nimm nicht von mir. Also, Gott, ich will mich ändern. Schaff mir ein neues Herz. Ich will anders denken. Ich will anders fühlen. Ich will deinen Sinn haben, Gott. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit deinem willigen Geist. Gott, ich will deinen Willen tun. Lehren will ich die von dir abgefallenen deine Wege, die zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. So werden meine Lippen deine Gerechtigkeit jubeln, preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Lob verkünde. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. David war gebrochen wegen seiner Sünde und er war gewillt umzukehren. Er sagt, Gott, ich werde umkehren, ich werde dich preisen, ich werde andere lehren, nicht zu sündigen. Ich denke um, ich will anders leben, ich kehre praktisch um mit meinem Leben. Das ist echte Buße, die wir hier sehen. Zweites Beispiel für wahre Buße aus dem Neuen Testament vielleicht ist dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Lukas 15, Vers 21, der Sohn sprach zum Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Bekennt seine Schuld, keine Ausreden, kein Wegschieben seiner Verantwortung. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Wieder die Beziehung zu Gott zuallererst. Und dann natürlich müssen wir auch die Beziehung mit den Menschen bereinigen und um Vergebung bitten und auch da unsere Schuld bekennen. Wir müssen runter von unserem hohen Ross, von unserem Stolz. Aber zuerst mal gegen Gott. Gott, dich habe ich vor allen anderen beleidigt. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Seht ihr, wie demütig er zum Vater kommt. Gnade. Nicht, weil er irgendwas verdient hätte, sondern aus Gnade alleine appelliert an die Barmherzigkeit des Vaters. Okay, das ist Buße. Ich denke, durch diese Beispiele wird uns das auch gut illustriert, was Buße wirklich bedeutet. Und Buße ist wesentlich. Buße ist die erste Botschaft, die Jesus gepredigt hat. Jesus hat gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Kehrt um von eurer Rebellion, von eurem selbstgerechten Trip, was immer ihr da tut, worauf ihr drauf seid, und glaubt an das Evangelium. Kommt zurück zu Gott und glaubt an das Evangelium, an das, was Jesus für uns getan hat. Lukas 24, da erklärt er den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen anfangen von Jerusalem. Also Buße bringt Vergebung. Wenn du gerettet werden willst aus deiner Schuld, wenn du versöhnt werden willst mit Gott, wenn du Vergebung der Sünden haben willst, musst du erstens Buße tun und zweitens an das Evangelium glauben, an das, was Jesus für dich getan hat. Tut Buße zur Vergebung der Sünden. Seht ihr, Buße ist ein Segen. Buße ist nicht irgendwie was Schweres, Trauriges, oh, ich muss Buße tun, wie schlimm. Nee, Buße ist was Wunderbares. Buße bringt Segen, Buße bringt Vergebung, Buße bringt Befreiung von deiner Schuld, Buße bringt Heilung. Ich weiß nicht, warum uns das so schwer fällt, Buße zu tun. Wahrscheinlich, weil wir so stolz sind. Aber Buße ist was Wunderbares eigentlich. Das ist ein Weg ins Heil, ein Weg zur Befreiung. Ich hoffe, uns ist heute Morgen allen klar geworden, was Buße ist, was mit Buße gemeint ist. Noch ganz kurz zum Abschluss, was ist gemeint mit der Buße von toten Werken? Es könnte sein, dass die toten Werke gleichbedeutend sind mit Sünde. Also das ist einfach mein Buße von Sünde. So wird das Wort gebraucht in Hebräer 9, Vers 14, wo der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Also offensichtlich ist Sünde gemeint, das Gewissen wird gereinigt von Sünde. Manche Übersetzungen übersetzen es so, dass unser Gewissen gereinigt wird von Werken, die den Tod verdienen. Also Sünde ist damit gemeint. Könnte sein, dass Buße von toten Werken einfach meint, allgemein die Umkehr von Sünde zu Gott. Andere glauben, dass mit toten Werken im Besonderen gemeint ist, Werke, die kein Leben bringen. Wie zum Beispiel diese Rituale, jüdischen Rituale, Tieropfer. Das, wozu diese Judenchristen zurückkehren wollten, oder zumindest standen sie in der Versuchung, damit sie nicht weiter verfolgt werden. Er sagt, das sind tote Werke. Werke, die tot sind. Was ist tot? Ich meine, verstehen wir alle, ne? Was Tode ist. Tote Werke. Tote Werke sind Werke, die nichts vollbringen. Oder ein Toter kann nichts tun. Tod, finito, aus. Tote Werke vollbringen nichts. Tote Werke stinken. Das ist auch, was der Tod bringt. Stinken in Gottes Nase. So all unsere selbstgerechten, religiösen Werke. All das, wo die Leute denken, oh, wenn ich das und das tue, dann kann ich mich irgendwie zu Gott hinverdienen. Dann kann ich selbst für meine Sünden bezahlen. Dann kann ich selbst die Beziehung zu Gott heilen, kann selbst was beitragen zu meiner Erlösung. Oh, weil ich in die Kirche gehe und weil ich Kranke besuche, weil ich für die Armen spende, weil ich getauft bin und gefirmt bin oder weil ich meditiere oder auf Wallfahrten gehe, deswegen wird Gott mich annehmen. Hey, ich mag das nicht so, dass Erlösung aus Gnade allein ist, ein unverdientes Geschenk, nur weil ich auf Jesus vertraue und auf das, was er für mich getan hat. Ich habe da ein Problem damit, das ist mir zu einfach. Dass ich nichts tun muss, da ist kein Ruhm drin, sagt uns die Bibel. Hey, nee, ich will mich selbst erlösen oder zumindest selbst irgendwas beitragen zu meiner Erlösung. Und Gott sagt, all diese Dinge, all diese Werke sind tot. Ist natürlich gut, wenn wir Kranke besuchen und auch gut, wenn wir für Arme was spenden, aber das kann ich nicht retten. Ist auch gut, in den Gottesdienst zu gehen, aber auch das kann ich nicht retten. Die Gemeinde, die Kirche kann ich nicht retten. Jesus kann dich retten, er ist der Einzige. Gott sagt, all diese Werke sind tot, die bewirken nichts. In Jesaja 1 wird uns gesagt, wir sind alle unrein vor Gott und unsere Selbstgerechtigkeit ist in Gottes Augen in etwa so rein wie eine gebrauchte Damenbinde. Sorry, aber das ist wirklich das Wort, was Jesaja gebraucht. Und das war im jüdischen Denken völlig unrein. Und wenn du anders über deine Sünde denkst und über dich selbst denkst, dann musst du Buße tun. Dann musst du umdenken über das, wer du bist und was deine Sünde ist. Und du musst dein Denken Gottes Denken angleichen. Du kannst dir ewiges Leben mit Gott nicht verdienen, du kannst dir es nur schenken lassen. Du kannst dir Gemeinschaft mit Gott schenken lassen. Und das tust du, wenn du nicht auf dich selbst vertraust, auf deine eigenen Werke, sondern wenn dein Vertrauen von dir selbst wegsetzt, ganz auf Jesus allein und sein Werk, was er für dich getan hat. Jesus, er ist unsere Gerechtigkeit. Jesus ist der einzige Weg zurück nach Hause in die Beziehung mit Gott. Er ist das Leben. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also tut Buße und glaubt an das Evangelium, an die frohe Botschaft von dem, was Jesus für uns getan hat. Und was Glaube ist, das werden wir uns nächste Woche ansehen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du klar zu uns sprichst. Und wir danken dir, dass du einen Weg bereitet hast, damit wir frei sein können von unserer Schuld. Befreit werden können von der Sklaverei, der Sünde in der Beziehung mit dir. Und ich bete einfach um deinen Heiligen Geist, dass du jetzt zu jedem persönlich sprichst. Herr, wir wollen beten, wie David gebetet hat, und zu dir sagen, Herr, erforsche mein Herz, ob da irgendein Weg in mir ist, der dir nicht gefällt. Ich bete um geistliche Klarheit. Ich bete, dass niemand hier ist, der religiös ist und vielleicht denkt, ja, ich bin ein Christ und in Wahrheit sich selbst täuscht. Und nicht auf dem Weg in den Himmel ist, sondern auf dem Weg in die Hölle. Der noch nie wirklich ehrlich echt Buße getan hat, umgekehrt ist zu dir. Ich bete, dass du in den Herzen sprichst, Herr. Und Herr, dein Wort sagt uns auch, dass Buße ein Geschenk ist. Schenk uns die Gnade, Buße zu tun. Danke, dass du da bist, Jesus. Danke, dass du die Antwort bist auf unser Versagen. Und lass uns Menschen sein, die leicht zu dir umkehren, wenn sie Mist verbockt haben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.